Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Es war mal ein letztes, ja frühes Erwachen muss man nicht sagen, 9 Uhr ist ja wirklich eigentlich quasi perfekte Frühstückszeit mit Formel 1 gucken. War eigentlich richtig, richtig geil und da müssen wir jetzt natürlich drüber sprechen, weil es gab mal wieder einen Idioten, finde ich, der auch mal wieder richtig Murks auf der Strecke gebaut hat, aber da sprechen wir drüber mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Basti, mein Lieber. Ja, ne? War schon wieder gut.
Also, ich wusste, dass China ein Rennen wird, da wird man drüber reden, weil China ist wirklich eine Strecke, da entscheidet sich, ob du ein guter oder schlechter Fahrer bist, aber wir haben ein Sprintwochenende und ein Rennen, wo man wirklich sagen muss, da haben sich mehrere gleichzeitig um den Cockpit-Klaus beworben.
Ja,
das
richtig.
Das war nicht mit so einer kleinen Bewerbung, sondern jeder hat gedacht so, hier, ich schicke nochmal hier als Einschreiben mit Video und Zuschaueraufruf. Da ist wirklich viel dabei gewesen, aber ich glaube, bevor wir über irgendwelche Details reden, wir müssen einfach über die Szene des Rennwochenendes sprechen. Und Also, wir rekapitulieren nochmal. Wir haben ein Safety Car, ausgelöst durch einen Valtteri Bottas, dessen Kick sauber einfach mal Schrott war.
Abgeraucht ist.
Den hat man nicht wegbekommen. Also gab es erst ein Virtual Safety Car, was viel zu lang ging, und dann ein Safety Car. Und am Ende des Safety Cars macht Max Verstappen das, was jeder in seiner Situation macht. Er entschleunigt das Feld, alle kommen eng zusammen. Nur das Besondere in China ist halt, dass du in der vorletzten Kurve diese Haarnadelkurve hast.
Ja.
Wir reden von einer 180-Grad-Kurve,
Spitzkehre,
die ultra langsam ist. Ja? Also, wenn du schon mal verlangsamst und dann verlangsamst du mit so einer Kurve, dann wird es natürlich, umso weiter du nach hinten gehst, immer, immer langsamer. Das Blöde ist, Lance Stroll, der hat wahrscheinlich das erste Mal ein Formel-1-Rennen irgendwie mitbekommen, gesehen, dass da so eine Kurve ist. Und
der ist ja auch noch ganz neu, der ist doch noch nicht lange dabei.
Ja, so jung wie der ist, ne?
Genau.
Ja, und dann knallt er einfach in Daniel Ricciardo rein, in einer Safety-Car-Phase. Also vorne ist zwar das Rennen schon wieder losgegangen, das ist aber noch nicht in der Mitte angekommen. Und er ballert also richtig heftig hinten auf Daniel Ricciardo rauf, nimmt ihn einmal wirklich auf den Flügel, schiebt gleichzeitig Ricciardo auch noch in den Arm Piastri, der davor nochmal ist. Vernichtet damit Ricciardos Rennen, was bis dato das beste Ricciardo-Rennen des Jahres war.
Absolut.
Und wenn du dir dann die Wiederholung anguckst, denkst du dir, die fahren in Formel-1-Geschwindigkeit, ich weiß nicht, wie viel real es war, aber gefühlte Schritttempo, dann siehst du, wie der Helm von Lance Stroll so ganz kurz schon mal so Richtung Scheitelpunkt guckt und dann bumm.
Ja, also ganz ehrlich, ich kapiere es nicht.
Nee.
Also das ist ja eine Situation, die ist ja so vorhersehbar. Alle fahren in der Kette, jeder bremst ab. Er weiß, was das für eine Kurve ist, die da kommt, ja. Und er weiß, dass sie dann noch langsam machen müssen. Und rauscht ihm da hinten rein. Das war ja nicht so, dass er dann sagt, oh, er hat seinen Bremspunkt verpasst, ja. So, Digga, die sind da, keine Ahnung, mit 50 km/h oder was gefahren, ja. Die waren arschlangsam vor dieser Kurve und er schafft es trotzdem, seinem Vordermann draufzufahren. Also das war mal wirklich ein Paradebeispiel für Dämlichkeit. Boah, ich habe diese Situation gesehen und ich dachte mir nur so, sag mal, wie blöd, ja, muss man eigentlich sein? Also, das hat mich wieder emotional sehr getriggert, muss ich sagen, dieser Moment. Wir haben ja über Lance Stroll auch mal wieder gute Worte, wir haben wieder gute Worte über ihn gefunden, letztens erst. Alles wieder zunichte gemacht mit dem Ding heute. Da gab es auch eine Zuschauerfrage irgendwie. Wie lange guckt sich das? Eine Zuhörerfrage. Sorry, da kommt wieder dieser Fernsehtick bei mir raus.
Wir rufen ja während des Rennens immer auf, dass ihr uns schon mal für den Podcast eure Fragen und Gedanken schicken könnt. Und wir gehen mal davon aus, dass Timo-25ZH ein Junge ist und er sagt, hätte Ricciardo ohne den Vorfall von Stroll Punkte geholt? Ich sage ganz klar, auf jeden Fall.
Hätte sein können, ja. Hätte absolut sein können und das wäre natürlich für Ricciardo so ein Befreiungsschlag gewesen, ja. Weil bei dem läuft es ja überhaupt nicht rund bisher in der Saison und es ist natürlich auch bei ihm ein bisschen Abschutzrampe, seine Position. Also wenn der nicht liefert, dann ja, war es dann wirklich die letzte Chance in der Formel 1. Heute hat er geliefert und dann wird es ihm halt kaputt gemacht. Und wir haben auch die Frage bekommen, wie lange schaut sich Lawrence Stroll noch den Blödsinn von seinem Sohn an? Ich finde die Frage sehr ehrlich, weil es trifft es eigentlich ganz gut. Aber ja, natürlich wird er sich das weiter angucken. Es ist nun mal sein Sohn und er hat, wie wir ja schon vor ein paar Folgen festgestellt haben, den nennen wir es unbefristeten Vertrag, den es in der Formel 1 nur einmal gibt, und zwar nur bei ihm. Und deswegen, nein, da wird sich natürlich nichts ändern. Ja, also Lawrence Stroll wird seinen Sohn nicht wegen so einem Vorfall irgendwie jetzt sagen, pass mal auf, Freundchen, nächstes Jahr ist nicht mehr. Das wird nicht passieren. Und da muss ich auch sagen, so miserabel ist er ja durch die Bank weg nicht. Er ist kein guter Fahrer, kein richtig guter, aber er kommt ja regelmäßig ins Ziel. Und ich glaube, das ist für dieses Verhältnis, ist das ja auch ausreichend, ja. Also
ey, sorry, aber Logan Sargeant kommt auch regelmäßig ins Ziel. Also
ja, das ist eine andere sein. Situation, aber nee, wenn der...
Nee. Also ja,
ich glaubst du ernsthaft, dass Lawrence Stroll sagt, du pass auf, das mit dir und der Formel 1, das hat doch keinen Sinn. Das lassen wir jetzt.
Nee, nein, natürlich nicht. Ich meine, darüber reden wir seit was, 7 Jahren?
Ja.
Nein, also natürlich ist das eine besondere Situation, aber Lance Stroll hatte letztes Jahr, glaube ich, seine beste Saison überhaupt. Er kommt mit einem gebrochenen, was war das, Arm- oder Handgelenk in die Saison, hat es am Anfang ein bisschen schwer, sein Teamkollege sieht richtig gut aus, aber er fing an, regelmäßig in die Punkte zu fahren und man dachte auf einmal so, hey, der Junge, also langsam, da kommt ein bisschen Stabilität rein, nicht schlecht. Und er hatte dann eine kleine Sommerdelle, aber er ist konsequent regelmäßig in die Punkte gefahren, wurde am Ende sogar 10. Platz 2023, 10. Platz. Das heißt, er war quasi der letzte von den 5 Top-Teams, aber damit trotzdem irgendwie bei der Musik und immerhin in der vorderen Hälfte. Also das war wirklich seine beste Saison, trotz vieler kleiner Fauxpas. Dieses Jahr ist aber wieder der alte Lance Stroll da und das ist das große Problem. Wenn wir nämlich mal vergleichen, Fernando Alonso ist bisher jedes Mal in die Punkte gefahren. Jedes verdammte Mal. Vom ersten Rennen bis zu diesem Mal. Jedes Mal kam da Zählbares raus. Und Lance Stroll, nach 5 Rennen, 2-mal in die Punkte gefahren. Nämlich einmal ja. 10. und was sind nochmal 8 Punkte? Sind
8 Punkte sind... warte.
Bin ich gerade
selber durch. Ja, kann ich dir sagen. Sechster, kann ich dir sagen. Ne? 8 Punkte sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Richtig. So, jetzt.
Und ganz kurz, und diese 6 Punkte, diesen 6. Platz hat er wo bekommen? In Australien. Und da sind vor ihm halt George Russell und Fernando Alonso in der letzten Runde ausgefallen. Also wäre er in Australien realistisch dann 8. Platz gewesen und dann wären es wiederum nur 4 Punkte gewesen. Also, diese Saison ist er wieder deutlich schlechter als Fernando Alonso und er ist wieder der alte Lance Stroll. Und irgendwann, ich weiß, das habe ich so bisher noch nie gesagt, aber ich kann es mir nicht mehr länger vorstellen. Irgendwann muss bei Papa Lawrence Stroll einfach dieser Moment gekommen sein, wo er sagen muss, mein Sohn schadet der Marke, der schadet dem Team. Ich meine, wir haben jetzt Alonso wurde um 2 Jahre verlängert. Alonso ist das Team. Und irgendwann muss doch dieser Punkt sein. Ich meine, der gibt jedes Jahr in der Winterpause, gibt Lance Stroll Interviews, wo er sagt, ich glaube noch daran, um die Weltmeisterschaft zu fahren. Alter, in welcher Religion bist du denn angehörig, dass du an dich selbst noch glaubst? Niemand glaubt an dich. Und ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dein Papa nicht glaubt. Sorry, jetzt bin ich von sowas verhalten.
Ich hab hier so eine Cappy vor mir liegen, ne? Und gut, dass da nur Aston Martin draufsteht und nicht Lance Stroll, habe ich mir gerade wieder gedacht.
Oh Mann, ey. Nein, also kommen wir nochmal zurück zum China-Rennen und zur Situation. Also, Steffi hin und her hat uns auf Instagram geschrieben, wird Lance Stroll auf ewig Formel-1-Fahrer bleiben? Wahrscheinlich ja, aber irgendwann wird es ein natürliches Ende finden. Die Frage ist, ob es halt wirklich er selbst ist, der kapiert, es ist vorbei, oder ob Papa den Stecker zieht. Und das Lustige ist ja, oder das Skurrile ist ja, Stroll sieht ja die Schuld nicht bei sich. Der sieht die Schuld ja bei Ricardo, weil der zu abrupt gebremst hat.
Ja, das war in dem Gefecht, in der Situation natürlich, dass erstmal die Fahrer, und das kann man aber jetzt nicht nur Lance Stroll ja negativ zurechnen, das machen ja die meisten Fahrer. Erstmal ist immer der andere schuld. So, was macht der da? Und der hat mich rausgedrängt oder der hat mir keinen Platz gelassen oder dies oder jenes. Warum bremst der so abrupt? Die lassen sich ja immer erstmal was einfallen. Ich glaube, wenn er sich die Videoaufzeichnung zu Hause nochmal in Ruhe anguckt, dann wird er feststellen, ja, war irgendwie ein bisschen blöd. Ja, und dementsprechend, also...
Also ich irgendwie glaube, ein bisschen blöd. Ich empfehle, geht mal wirklich auf die Instagram-Seite von F1, also von der Formel 1. Schaut euch mal dieses Video an. aus dem Siegerraum, also kurz bevor man ja aufs Podium geht, sind ja immer die drei Fahrer im Cooldown-Room. Und die sehen sich ja dann die Rennhighlights an. Übrigens, es war damals so clever, diese Rennhighlights den Fahrern davor zu führen. Ich finde das jedes Mal sehr unterhaltsam. Und da kommt diese Szene, wo Lance Stroll hinten auf den Ricciardo rauffährt. Und du siehst bei allen drei Podiumsteilnehmern, also bei Max Verstappen, Sergio Perez und Lando Norris, die sie alle zusammenzucken so, Also für die war das so ein Unfall, ja, wie normalerweise, ja, im Computergame. Ja. Und du siehst wirklich bei allen, die wirklich zusammen addiert 100 Jahre Motorsporterfahrung haben. Nein, so alt sind sie nicht, aber 50 Jahre bestimmt locker. Und du siehst bei den allen, wie ihr Kopf sagt, wie geht das? Und genau so ein Unfall war es. Sorry für Daniel,
ja,
sorry für Piastri. Gut, ob bei dem noch mehr rausgekommen wäre, keine Ahnung, aber dumm.
Apropos, sorry für Daniel, ne? Also ja, um mal den Lance abzuhaken. Wir haben ihm jetzt schon 10 Minuten 45 dieses Podcastes gewidmet. Das ist schon 9 Minuten 45 zu viel, was seine Leistung angeht. Danny Ricciardo, der hat Doppelpech gehabt, weil er sich selber noch eine massive Strafe eingehandelt hat. Und zwar die massivste Strafe überhaupt. Er hat nämlich Strafpunkte bekommen, 2 Strafpunkte auf seine Superlizenz. Was wir ja wissen, ist jetzt nicht so dramatisch. Aber eben auch 3 Plätze, die es nächstes Mal in Miami zurückgeht. Einziger Vorteil, wir haben wieder einen Sprint drin. Das heißt, diese 3 Startplätze, die es zurückgeht, die sind dann auf dem Sprint. Und die werden nicht auf dem Hauptrennen passieren. Das heißt, so einem halben blauen Auge zu nochmal drumherum gekommen. Und woran lag's? Als dieser Crash passiert ist, ist Nico Hülkenberg an ihm vorbei. An Danny Ricciardo. So, weil klar, es war ja unter Safety Car, darf man ja nicht überholen, aber wenn natürlich diese Deppen da ineinander fahren, dann, was willst du machen? Willst du da auch noch hinten drauf fahren? Nein, dann fährst du halt vorbei. So, was in Ordnung war. Aber natürlich muss er diesen Platz dann irgendwie wieder zurückgeben, oder es wurde nachgefragt am Funk von Danny Ricciardo, hey, das ist mein Platz und was soll das? Und er konnte es aber offensichtlich nicht abwarten und hat noch während die Safety Car Phase lief, hat er seinen Platz sich selber zurückgeholt. Und wir wissen, unter Safety Car überholen ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Ja, also da sind die ganz, ganz picky, die Stewards. Und das hat man dann auch eben festgestellt. Und dementsprechend, ja, richtig bitter geht's für Danny Ricciardo nochmal 3 Plätze zurück. Also die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn er Letzter wird im Qualifying? Dann bleibt also, das.
Ich muss sagen, diese Regel finde ich irgendwie so ein bisschen weird. Also es ist ja, also ein Unfall unter Safety Car passiert ja total selten. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht an das letzte Mal erinnern, wo ich irgendwie einen Crash gesehen habe unter Safety-Car-Bedingungen. Und ich dachte im ersten Moment ja, okay, Hülkenberg fährt an den beiden vorbei, nicht, dass der jetzt noch eine Strafe bekommt. Und jetzt bekommt Ricciardo die Strafe dafür, dass er eigentlich die alte Hackordnung...
Aber ohne die Ansage der Stewards, verstehst du, das ist das Problem. Das ist ja erstmal nicht falsch, was er da gefordert hat. Nur... Er müsste halt mal 2 Sekündchen warten, bis die Stewards sagen, okay, pass auf, du reißt dich jetzt wieder nach vorne.
Aber das ist doch ein Fall, der nie passiert ist bisher. Also, dass ein Fahrer
aber
das nicht kennt.
Ich finde es übertrieben. Ja, ich weiß, aber es ist halt einfach, überholen unter Safety Car ist halt Todesstrafe. Das hat ja seinen Grund, warum Safety Car da ist. Dass das jetzt in der Situation nicht dramatisch gewesen ist, keine Frage. Aber unter Safety Car ist ja immer irgendwie eine Gefahr da. Und da ist halt Null Toleranz, dass man beim Safety Car nicht überholt. Das ist einfach so. Außer du kriegst von der Rennleitung die Ansage, du darfst jetzt überholen oder zurückrunden, was wir da immer hatten, ne? Wenn die Hinteren überholen dürfen und sowas. Aber das geht ja nur auf Ansage der Rennleitung. Du kannst doch nicht einfach selber sagen, also muss ich dir ganz ehrlich sagen, du kannst doch nicht selber entscheiden, ich überhole den jetzt. Das geht halt nicht.
Okay.
Das geht halt nicht. Du kannst nicht einfach unterm Safety Car sagen,
nee,
ich überhole jetzt, weil das ist mein Platz. Natürlich ist das rechtmäßig sein Platz, aber das muss halt abgesprochen sein. Du kannst nicht einfach sagen, ich mach das jetzt. So. Und dementsprechend ist halt blöd gelaufen. Und er hat ja nachgefragt, aber er hat es wohl nicht auf sich sitzen lassen und hat einfach nicht abgewartet. Das war halt sein Problem. Er hätte einfach nur nochmal 30 Sekunden warten können. Das hätte man schon geklärt. Aber so ist halt blöd.
Ja, ich finde, man hätte auch ein bisschen Gnade vor Recht. Aber okay, haken wir den Unfall ab. Es gibt nämlich noch so viele schöne weitere Geschichten. Und zwar die eigentliche Ursache dafür, dass direkt danach ja ein zweites Mal das Safety Car ausgelöst wurde, nämlich um den Horrortag für die Racing Bulls perfekt zu machen. Kevin Magnussen, seines Zeichens jetzt auch nicht der übertalentierteste Fahrer, der auch schon das ein oder andere Mal aufgefallen ist, trifft auf der Strecke Yuki Tsunoda. Eine Kombination, die ja in sich schon bedeutet, hier wird's gleich ordentlich laut. Diesmal wird's laut, aber weil es gescheppert hat, nämlich Magnussen räumt dann einmal sauber Tsunoda ab, der fällt aus und lässt sein Auto dummerweise an der Stelle stehen, wo er auch nicht so schnell abgeholt werden konnte. Also hat noch versucht, Platz zu machen, war trotzdem ungünstig, weil man muss auch sagen, die chinesischen Streckenposten, man hat halt gemerkt, die sind nicht im Groove, die haben für alles ein bisschen länger gebraucht. Kevin Magnussen, das war schon wieder so ein klassischer Magnussen. Unnötig, an einer Stelle, wo man zwar versuchen kann, aber eigentlich schon ein überlegenes Auto braucht, was er an der Stelle nicht hatte. Und dann räumt der Yuki ab, der für mich ein rabenschwarzes Wochenende hatte. Also das erste Mal deutlich das Nachsehen hatte gegen Ricciardo auf der Strecke. Und dann auch noch so geendet. Also ich bin froh. Ach nee, ich habe sie ja dummerweise in meinem Fantasy, die Racing Bulls. Minus 15 Punkte.
Tja, blöd gelaufen.
Aber es gibt ja überall, wo es scheppert, wo es Kritik gibt von uns, ja, und ja, wir kritisieren das ein oder andere Mal, auch mit Spaß an der Freude, gibt es halt immer auch Gewinner. Und einer von diesen Gewinnern heute ist unser deutscher Fahrer, unser...
Absolutely, Nico Hülkenberg.
Unser Sternchen.
Ja, ey, ganz ehrlich, Platz 10, wieder ein Pünktchen geholt, mittlerweile schon 4 Punkte auf dem Konto, ist gerade aktuell Platz 13, aber... Ja, wahrscheinlich nicht mehr lang, weil Oliver Bearman ist zwar 12 und der wird der wahrscheinlich jetzt keinen Einsatz mehr kriegen bei Ferrari. Also lassen wir den mal außen vor und wir gehen mal davon aus, dass Nico Hülkenberg vielleicht nochmal 2 Pünktchen oder so holt im Laufe der Saison und dann ist er Platz 12. Und da muss ich dir ehrlich sagen, hey, ganz ehrlich, Platz 12 für einen...
Häufiger in die Punkte gefahren als Lance Stroll, ne?
So, krass, ja. Also, was der dieses Jahr abliefert, was der aus dem Haas rausholt, vor allem auch im Gegensatz zu Kevin Magnussen, ja, da muss ich sagen, wirklich Hut ab, fahrerisch absolut top. Der hat heute auch ein 1A sauberes Rennen gefahren. Auch das Qualifying, Mann, er war in fucking Q3. Ich meine, hallo. Ja. Wie geil ist das denn wieder gewesen, ja? So, er war unter den gesamten Top-Fahrern da vorne einfach der Einzige, so, oh, ich bin's im Haas, ich bin mit dabei. So, ja, das ist doch einfach nur mega. Und deswegen, also höchsten Respekt dafür, finde ich super, gefällt mir unglaublich gut, ja? Wie gesagt, bitte besseres Cockpit, ja.
Ja, der Sprint war für ihn nichts, aber ganz ehrlich, da ist natürlich auch, dadurch, dass da nur... die ersten 8 Plätze Punkte bekommen, ist auch sehr unrealistisch, dass man da überhaupt als Haas irgendwas holt. Also das können wir abhaken, da war sein Teamkollege mit Platz 10 deutlich besser. Aber wie du gesagt hast, Qualifying mega, Rennen mega, es hat am Ende ja auch nicht viel gefehlt. Vielleicht wäre dann auch noch ein Oscar Piastri drin gewesen. Wirklich krass. Und ich muss sagen, eine Situation bei Sky nach dem Rennen, die fand ich ein bisschen unangenehm, aber keine Ahnung. Also großen Respekt davor. Er ist mal Formel-1-Weltmeister geworden, er hat Lewis Hamilton geschlagen. Aber wenn Nico Rosberg dann so ein bisschen aufdringlich und hast schon bei Audi unterschrieben, ich habe gehört, du hast einen dicken Vertrag da vorliegen. Und Nico Hülkenberg so, ich weiß davon nichts. Ja, komm, ihr habt da hier, ne, so, also unterschreibst du jetzt. Und Hülkenberg so richtig anzumerken ist, Alter, geh mir nicht auf den Sack, hau ab. So. Das Gerücht ist im Raum. Es soll ein großes Angebot geben von Audi. Ob es nun stimmt, keine Ahnung. Das Gerücht weitet sich auch auf, dass Carlos Sainz wohl auch ein Angebot hat. Das hat ja Helmut Marko bestätigt, der übrigens auch gesagt hat, wir reden auch mit Carlos, aber Audi bietet mehr Kohle. Was auch interessant ist, aber wir reden über die Ferrari später. Nico Hülkenberg bekommt hoffentlich das, was wir schon in unserer City-Season-Vorschau gesagt haben. Audi, das wäre genau das Ding, genau der richtige Mann. Ich frage mich aber nach diesem Wochenende, müsste nicht auch Mercedes jetzt härter um Nico Hülkenberg kämpfen? Wir hatten nämlich, und da gehe ich jetzt direkt mal über zu den Mercedes, ich würde mal sagen, es gab ganz wenig Licht, das war nämlich der zweite Platz von Hamilton im Sprint, aber auch wieder viel, viel Schatten. Qualifying zum Vergessen, ein Rennen so ziemlich zum Vergessen und ich muss sagen, George Russell natürlich immerhin Platz 6 und damit vor Lewis Hamilton, aber das war jetzt auch nicht der große Überhit.
Nee,
ich frage mich, ob Mercedes nicht wirklich eher Geld auf den Tisch legen sollte für Hülkenberg, um einen Fahrer zu haben, der da vorne reingiftet. Also ich weiß nicht, ob George Russell der Leader ist, den du nächstes Jahr haben willst. Und ja, Kimi Antonelli und so, ist aber auch ein Rookie. Brauchst du nicht einen, der da wirklich so vorne sich da reinbeißen will, weil er endlich seine große Chance, seine letzte Chance packen will? Also ich finde, Mercedes sollte sich Hülkenberg schnappen.
Absolut. Finde ich auch. Ist eine geniale Idee, auch wieder einen deutschen Fahrer da zu haben. Ich glaube, das würde dem Team auch echt gut tun. Und ich finde, du brauchst ja auch jemanden, der irgendwie jetzt noch nicht satt ist, weißt du? Und, und trotzdem Erfahrung hat. Das
dürfte George Russell auch nicht sein.
Nein, aber trotzdem auch Erfahrung hat. Ich meine, George Russell hat auch Erfahrung, keine Frage. Aber ich meine jetzt, um ein zweites Cockpit zu füllen, George Russell ist ja so oder so da. Nur eben, wie du schon sagtest, jetzt ein Rookie, dann hast du halt George Russell, wie du schon gesagt hast. Irgendwie ist der Nummer 1 Fahrer, keine Ahnung. Also Hülkenberg wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Und ich weiß nicht, ob man sich mit Audi, A, ist es noch ein bisschen hin, weil erst 2026, das heißt nächstes Jahr noch nicht. Und B, hast du ja die Problematik, dass Audi ja erstmal höchstwahrscheinlich auch nicht ganz vorne mitfahren wird, ja? Sogar sicher nicht, wenn wir mal ehrlich sind, weil wir wissen, was brauchen neue Teams, bis sie mal vorne anknüpfen können. Das dauert meistens eine Zeit, ja? Also außer die haben irgendeinen Glücksgriff, aber ganz ehrlich, realistisch gesehen sind die wahrscheinlich irgendwo, wenn es gut läuft, ja? Sind die irgendwo bei Platz 10, ja? Platz 8 bis 10, wenn es richtig gut läuft, ja, wenn es richtig gut läuft. Aber ich glaube nicht, dass die besser sind als Aston Martin. Ich glaube auch nicht, dass die besser sind als Mercedes, Ferrari und Red Bull schon gar nicht. Also ist der Mercedes meiner Meinung nach strategisch gesehen die, sagen wir mal, die schnellste Möglichkeit, zumindest mal vorne mitstinken zu können. Auch wenn der Mercedes aktuell nicht gut ist. Du weißt ja nie, was nächstes Jahr ist, ne? Also,
okay, lass uns das mal ein bisschen weiter drehen. Also, du hättest jetzt zwei Optionen auf dem Tisch. Wir wissen es nicht. Toto Wolff, der sagt ja auch, Hülkenberg ist interessant und wir führen interessante Gespräche. Du bist Nico Hülkenberg. So, du bist jetzt Mitte 30 und das ist dein letzter Vertrag, deine letzte Chance. Auf der einen Seite hast du Mercedes. Viel Erfahrung, viele Weltmeisterschaften, die liegen jetzt aber schon 2-3 Jahre zurück. Und momentan funktioniert sich im neuen Reglement und sie geben dir ein Jahresvertrag, um dich zu beweisen. Und wenn du dich beweist, vielleicht auch noch für die Zukunft. Also Mercedes mit vielen Fragezeichen im aktuellen Reglement für ein Jahr oder Audi kommt um die Ecke und sagt dir, hey, wir geben dir hier einen Dreijahresvertrag, wir wollen mit dir entwickeln.
Dann ist wieder was anderes. Dann ist wieder was anderes,
wo du aber irgendwo erstmal wahrscheinlich im Mittelfeld wahrscheinlich versauerst. Tja. So, was machst du? Nimmst du vielleicht die Once-in-a-Lifetime-Chance und sagst, hey, vielleicht schafft Mercedes ja doch irgendwie die goldene Radmutter rauszuholen? Vielleicht schaffe ich es, mich durchzusetzen? Vielleicht hätte er Fahrradkette?
Ja, aber wer weiß denn, was Mercedes dem anbietet? Wenn der sagt, pass mal auf, ich habe von Audi einen Vertrag auf dem Tisch liegen über 3 Jahre und das ab 2026, ich mache nichts für ein Jahr.
Höchstwahrscheinlich würde er trotzdem nächstes Jahr für Joe oder für Valtteri dann schon mal das Übergangsjahr fahren. Also ich gehe schon davon aus, dass sie sich nächstes Jahr schon holen würden. Also wenn ich jetzt von 3 Jahren spreche, würde ich sagen, nächstes Jahr auf jeden Fall sauber und danach 2 Jahre Audi.
Ja, so. Und jetzt was ist, wenn Mercedes dann sagt, pass auf, du kriegst von uns auf jeden Fall auch mal safe 2 Jahre?
Wenn Mercedes 2 Jahre auf den Tisch legt, würde ich sagen, nimm Mercedes. Wenn Mercedes aber nur ein Jahr auf den Tisch legt,
dann ist die Frage. Dann würde ich sagen, nee. Weil dann hast du nämlich die Karten bei Audi versaut und Mercedes kickt dich dann nach einem Jahr gegen Kimi Antonelli oder sowas.
Auf die Gefahr hin, dass du halt nächstes Jahr womöglich mit einem Mercedes fährst, der vielleicht besser ist, vielleicht aber auch schlechter. Und dann fährst du nur noch um Platz 9 und Platz 10 und auf einmal steht neben dir Kevin Magnussen im Haas.
Also wir halten fest, um das abzuschließen, entweder es kommt also am Ende nur darauf an, wer den längeren Vertrag bietet, würde ich fast sagen. Weil Nico Hülkenberg weiß auch, wenn Verträge auslaufen, dann ist bei ihm vielleicht in seinem Alter irgendwann, dass da halt nichts mehr kommt. Also ich weiß es nicht.
Also ich glaube, er würde eher drauf zocken. Ich glaube, wenn es ein Einjahresvertrag wäre, er würde Mercedes nehmen und hoffen, dass Audi ihn trotzdem noch nimmt.
Weiß ich nicht. Glaubst du?
Ja, die Frage ist ja, wen Audi trotzdem noch kriegen könnte, weil ich gehe auch davon aus, dass Carlos Sainz niemals dahin geht und dann, wenn dann sauber nächstes Jahr, ich sage mal, auch so ein Übergangsjahr fährt, hat nicht funktioniert mit den zukünftigen Fahrern Audi, dann schon mal reinzustarten in die Entwicklung, dann würden sie wahrscheinlich auch in einem Jahr anders denken. Mhm. Aber jetzt haben wir gerade so viele Eventualitäten wieder aufgemacht. Deshalb sage ich es nochmal, lass uns zurück zum Rennen kommen.
Und lass uns doch mal über McLaren quatschen. Weil da muss ich sagen, habe ich heute wieder ein freudiges Gesicht gehabt. Lando Norris auf Platz 2, der hat heute auch wieder ein super geiles Rennen gefahren. Finde ich echt Hammer, wie der da vorne einfach mit rumstinken kann. Nur denjenigen, den wir eigentlich häufig gelobt haben, aber Oscar Piastri, Platz 8, da hätte eigentlich mehr gehen müssen. Also das muss ich ehrlich sagen, zumindest mal vor George Russell hätte er eigentlich landen müssen. Also mal Minimum in P6. Ja.
Also er hatte aber natürlich auch die Probleme am Diffusor, wo ich ehrlich gesagt nicht die Berührung zu Ricardo gesehen habe, aber sie haben es während des Rennens klar kommuniziert, natürlich mit einem kaputten Diffusor, das heißt ist natürlich blöd, der Ground-Effekt, also die komplette Abtriebstechnik ist dann dahin, aber, und ich glaube, das ist der Punkt, den du machen wolltest, man hatte schon vorher nicht das Gefühl, als würde es zu mehr als maximal Platz 6 bis 8 reichen.
Ja.
Und wenn dein Teamkollege Platz 2 wird, ist natürlich dann schon schwierig.
Richtig, deswegen.
Und also, passend dazu, bei Instagram hat uns C-LAX geschrieben, ist Piastri tatsächlich nicht gut genug für McLaren, scheint die Pace von Lando Norris nicht halten zu können.
Ja. Gut,
da sind wir jetzt in einer alten Debatte, oder?
Ja, es ist eine alte Debatte. Ob er die halten kann, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist er nicht auf dem Level eines Lando Norris, ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, also ich meine, der hat jetzt 38 Punkte in der WM-Wertung. Lando Norris ist davor mit 58. Ja, das sind 20 Punkte Unterschied, aber das hat natürlich das heutige Rennen schon richtig reingedrescht, weil Lando hat 21 Punkte geholt und Oscar Piastri nur 6. Dementsprechend hat das einen großen Ausschlag gegeben. Hättest du beim letzten Rennen gefragt, ja, dann wäre der Unterschied nicht so gravierend gewesen. Ja, also ja. Dann hätten wir hier nämlich von, was weiß ich, 4, 5 Punkten gesprochen. Und da muss man wieder sagen, naja, ist jetzt eben auf dieses eine Rennen bedingt ein sehr krasser Unterschied, ja. Nur langfristig, I don't know. Also ich finde, da sollte man noch nicht den Haken dran setzen. Ich finde, Oscar Piastri, der hat auch echt seine lichten und guten Momente. Aber das ist ja immer so, dass du Fahrer hast, die wirklich auf Augenhöhe sind. Wo hast du das schon? Ja, also das ist ja in ganz, ganz vielen Fällen nicht der Fall. Das ist weder bei Red Bull der Fall, das ist nicht der Fall bei Aston Martin. Und ich finde, dass Lando Norris und Oscar Piastri schon doch relativ nah noch beieinander sind. Also ich würde jetzt
ich glaube, die einzigen, abhaken, die noch näher sind, wären für mich Leclerc und Sainz aktuell.
Ja, genau, das kann man sagen. Die sind relativ nah beieinander, würde ich auch sagen. Und da hat auch mal einer die Nase vorn eine gewisse Zeit und dann wieder der andere. Also, dass er Lando Norris irgendwie jetzt total knackt, das glaube ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass das ein Riesenunterschied ist. Und du musst mal überlegen, ich meine,
dieses Jahr.
Dieses Jahr.
Ich finde am Anfang, also ja, in den ersten ein, zwei Rennen hat man schon das Gefühl, vor allem im zweiten, wo Piastri ja sogar Norris geschlagen hat, da hat man schon das Gefühl gehabt, ah, okay, er hat jetzt diesen Schritt gemacht. Jetzt haben wir 3 Rennen gesehen, wo er wieder den klassischen Abstand oder den letztjährigen Abstand wiederhergestellt hat. Ich würde sagen, wir müssen ihm einfach noch Zeit geben.
Ja,
wir dürfen nicht vergessen, der fährt in seiner zweiten Saison. Und der ist 23, ja, Lando Norris ist 24. Der fährt aber, glaube ich, schon in seiner 5. Saison oder so.
Mhm.
Ich würde ihm schon noch die Zeit geben. Also, er ist noch jung, er kann auch viel lernen. Der McLaren ist dieses Jahr auch, glaube ich, ein bisschen komplexer als letztes Jahr, hat dafür mehr Ups, aber auch mehr Downs. Und ich glaube, bei Piastri, da muss er sich erstmal noch ein bisschen finden. Ich würde ihn noch nicht aufgeben. Ich glaube, er ist immer noch ein sehr talentierter Fahrer. Und die Zeit wird es am Ende zeigen. Ha, so, kommen wir mal ein bisschen zu einer einfacheren Runde. Wie haben dir die Ferraris heute gefallen?
Ja, Platz 4, Platz 5. Sie haben mir schlechter gefallen als das Ergebnis am Ende ausgegangen ist, weil die Ferraris, also ich finde, sie hatten zwischendurch immer wieder unglaubliche Probleme und vor allem hat es strategisch mal wieder eigentlich, hat man wieder so einen Murks gebaut, man hätte es nicht so kompliziert machen müssen.
Ja.
Dieses ewige Rumgurken und nicht drauf aufschließen, man weiß doch, okay, die Red Bulls, lass die mal in einer anderen Liga irgendwie noch fahren. Hauptsache, wir safen uns irgendwie Platz 3 und 4. So. Und durch dieses ewige Rumgurken auf den alten Schlappen hat man sich's einfach versemmelt. Ja, und du hast am Ende die Funksprüche gehört, irgendwie, ist es immer noch, bleiben wir bei Plan D? So, Tires are gone, irgendwie was, ja. Ja, das war blöd. Also man hätte eigentlich, man hätte da auch eine andere Strategie fahren müssen. Man hätte früher in die Box kommen müssen, das war alles nicht. Ja. Das war wieder der klassische Ferrari-Strategiefehler, meiner Meinung nach. Das, was wir schon häufig gesehen hatten in der Vergangenheit, das ist auch heute wieder eingetreten.
Nur mit schön, dass du es sagst, weil genau den Gedanken hatte ich nämlich auch. Das ist so ein Rückfall in alte Zeiten. Es war jetzt nicht grundsätzlich verkehrt. Man hat halt die Strategie aus Japan versucht, dass man Charles Leclerc halt lange gehen lässt. Der Unterschied zu Japan ist aber, man hat Carlos Sainz auf eine andere Strategie gesetzt. Hier hat man beide auf die gleiche gesetzt und da sie eindeutig falsch war, also zu dem Zeitpunkt, wo Charles Leclerc dann, hat er kurzzeitig sogar mal die Führung gehabt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, Auf jeden Fall, wo der Plan noch war, komm, wir gehen auf einen Stop. Auf einmal wird er von Max Verstappen, der schon in der Box war, überholt. Wo halt klar ist, okay, ja. Max Verstappen war schon einmal in der Box, ist jetzt vor ihm. Sprich, wenn Leclerc kommt, kann Max Verstappen immer noch einen Stop extra einlegen und ist immer noch vor ihm. Also man hätte spätestens da zu dem Zeitpunkt dann sagen müssen, okay, wir splitten. Natürlich kam jetzt das Safety Car dann nochmal zum ungünstigen Zeitpunkt. Aber grundsätzlich fand ich es von Ferrari irgendwie dieses Mal nicht ganz so clever und verstehe nicht warum, weil sie waren noch irgendwie auf einer guten Spur. Ich will sie jetzt auch nicht zu sehr kritisieren. Platz 4 und Platz 5 ist ein gutes Ergebnis, aber sie waren heute nur dritte Kraft.
Ja, genau.
Und so richtig überzeugt haben sie halt nicht.
Nee, absolut nicht. Aber gut, das ist halt mal wieder, wie gesagt, diese Strategiethematik, die hängt bei Ferrari irgendwie drin. Jetzt lief es mal eine Zeit ganz gut, aber ist eben ein kleiner Rückfall gewesen, würde ich mal sagen.
Was übrigens interessant ist, die Red Bulls haben auch diesmal was anderes gemacht. Die sind ja auch früher gekommen als sonst. Und es hat man ja eigentlich, vor allem Max Verstappen ist ja meist als letztes an die Box gekommen.
Und immer diesmal direkt im Doppel, ne?
Ja, und diesmal ist man früher gekommen. Und was war für mich sehr irritierend, weil Max Verstappen ist auf Platz 3 gefallen, Perez auf Platz 6 und das hat im Endeffekt den Doppelsieg gekostet, weil Perez sich dann erstmal hinter Leclerc so festgefressen hatte. Und das fand ich Red Bull untypisch. Typisch, Wir reden immer noch vor den ersten Safety Cars und dadurch, dass die Safety Cars kurz danach kamen,
was aber ja keiner vorhersehen kann, ne? Also das muss man auch sagen.
Nee, kann keiner vorhersehen, aber ich fand es komisch, dass Red Bull, vor allem Max Verstappen, der vorne ja schon wieder easy weggefahren ist, also der konnte halt locker eine Sekunde schneller als Lando Norris jederzeit. Untypisch, aber bei denen merkst du es einfach nicht.
Tja.
So. Da übrigens eine spannende Frage, ja. Ganz kurz noch bei Red Bull. Und zwar Kokino 2013 schreibt auf Instagram oder stellt die Frage, ist die Red Bull bzw. Verstappen-Dominanz Gift für die Formel 1? So.
Ach,
möchtest
ja.
du erst antworten? Weil ja. ich habe mir nämlich einen kleinen wissenschaftlichen Beleg.
Du hast einen wissenschaftlichen Beleg. Also ich sage nein, weil es immer wieder Dominanz gab. Es gab, ich weiß nicht, wir sind das ja gewohnt. Es gab Ära Schumacher, es gab die Ära Vettel, es gab die Ära Hamilton. Also seit ich Formel 1 gucke, gab es irgendwelche großen Fahrer, die halt einfach dominiert haben über eine gewisse Zeit. Und deswegen bin ich ja trotzdem Formel-1-Fan. Ich sag mal so, gäbe es diese Dominanz nicht, aus meiner Perspektive, klar wäre es spannender, ja, weil so eine Saison wie Max Verstappens erster WM-Titel gegen Lewis Hamilton, wo es dann im letzten Rennen entschieden wird und du hast immer ein Auf und Ab, das ist für mich natürlich absolute Spannung pur vorne. Das wünscht man sich, aber das ist in meinen Augen unrealistisch, weil du immer wieder ein Team haben wirst, was eben die Regeln so perfekt nutzt für sich, dass eben das beste Auto bei rauskommt, ja. Klar ist jetzt Max Verstappen, das nehmen wir den mal als Fahrer außen vor, weil er natürlich top fährt, aber setzt du den in den Haas, dann wird er auch kein Weltmeister, das ist einfach so. Und ja. Dementsprechend ist es einfach so, ja, es wäre ohne die Dominanz spannender, keine Frage, wenn es rein um die WM geht, ja, also das muss man mal außen vor lassen. Wenn du jetzt aber vorne die Nummer 1 abklebst und guckst, was dahinter passiert, dann finde ich es auch so spannend. Ja, sonst würde ich die Formel 1 nicht gucken. Ja, dementsprechend, ja, es wäre spannender, nur ist es realistisch? Nein.
Ja, zu 100%. Ich wollte genau das sagen wie du, nur mit ein paar schönen Zahlen unterlegt. Also nochmal zur Vorstellung. Wir haben das Jahr 2024. In den letzten 15 Jahren, und da zähle ich jetzt dieses Jahr hinzu, gab es nur zwei verschiedene Teams in 15 Jahren, die Formel 1 gewonnen haben. Nämlich Mercedes und Red Bull. Ja. In der gleichen Zeit gab es nur vier verschiedene Fahrer. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Max Verstappen und mittendrin Nico Rosberg. Also im Schnitt hast du nur alle vier Jahre einen neuen Weltmeister und ein anderes Team. Wenn du die Historie weiter zurückgehst, dann hast du nochmal einen Jenson Button, der mal zwischendurch reinfällt. Ansonsten ist dann ein Lewis Hamilton. Wir haben die Riesen-Ära Schumacher. Und selbst davor, da gab es 2 Jahre McLaren, 2 Jahre Williams, 2 Jahre Benetton. Und wenn wir die Zeit noch weiter zurückdrehen, dann sehen wir auf einmal zwischen 1988 und 1991 4 Jahre in Folge McLaren. Den einzigen Unterschied, den ich, und ich habe mir wirklich die letzten 40 Jahre nochmal angeguckt, wenn man halt sagt, da war eine Saison besonders spannend, das waren natürlich diese kleinen, ich nenne es mal Highlight-Saisons, wie zum Beispiel der WM-Sieg von Kimi Räikkönen. Der erste Sieg von Lewis Hamilton, Jenson Button, das waren natürlich WMs, wo du halt zwei, drei verschiedene Fahrer und Teams zusammengerührt hast, wie 2021 Hamilton gegen Verstappen, du hast eben schon gesagt. Aber diese richtig krassen Highlight-Rennen und Weltmeisterschaften, die bis zum letzten Rennen gefightet werden, haben wir de facto nur alle 7, 8 Jahre. Dazwischen gibt es halt mal dominantere und weniger dominante, aber trotzdem meist klare Weltmeister. Es gehört zur Formel 1 dazu, weil immer einer den Job ein bisschen besser macht.
Ja. Eben. Und das ist.
That's the story.
Du kannst das nur unterbinden, indem du sagst, okay, wir fahren alle mit der gleichen Karre.
Ja.
So, das ist mal ganz hart gesprochen. Wir fahren alle gleicher Motor, gleiche Leistung, gleiche Aerodynamik, fertig. Es ist alles gleich und es kommt nur noch auf den Fahrer an. Das ist ja immer wieder diese alte Debatte. Das hast du ja in anderen Rennserien, ja. So, dann würdest du das erreichen, dass es nur noch auf den Fahrer ankommt. Und selbst da hätte dann im Zweifel vielleicht sogar ein Ausnahmetalent wie Max Verstappen, der die anderen in Grund und Boden fährt. Das könnte passieren, ja. Also du müsstest, theoretisch, du müsstest künstlich die gleichen Autos haben und du müsstest künstlich Fahrer haben, die alle so ungefähr auf dem gleichen Level sind, um das quasi irgendwie herzustellen. Und das ist natürlich unrealistisch, ja. Das wird nicht passieren, das wird es nicht geben. Also ich glaube, mit dieser, ja, mit diesem Wunschdenken, da müssen wir uns, hinter die Binde schieben. Das funktioniert einfach nicht.
Was ich aber interessant finde in meiner Analyse, einen Fakt habe ich gefunden, der das doch ein bisschen alles durcheinander bringt. Und zwar auch da wieder angefangen, da bin ich drüber gestolpert, als ich mir die Weltmeisterschaften von McLaren Honda angeguckt habe, 1988 bis 91. Da haben wir Senna, Prost, Senna, Senna. Und das macht es ein bisschen besonders und das hat auch die ersten Jahre bei Mercedes, jetzt unter Mercedes AMG Petronas mit Lewis Hamilton ausgemacht. Da hat uns die Dominanz nicht so gestört, weil wir krasse teaminterne Fights hatten. Weil das letzte Mal, dass beim Weltmeister die Fahrer auf Augenhöhe waren, war eigentlich die Saison, wo Nico Rosberg Weltmeister geworden ist, weil da innerhalb eines Teams gefightet wurde. Und das gleiche war eigentlich auch damals bei Senna so. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil man hat schon das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich so ein bisschen hinterentwickelt hat.
Dieses 1- und 2-Fahrer.
Dass es 1- und 2-Fahrer gibt. Nämlich aus der Erfahrung damals, Lewis Hamilton, Rosberg, der Crash Barcelona, wir alle wissen sofort, welches Bild gemeint ist. Und das hast du seitdem nicht mehr. Und das ist natürlich schade, weil die ersten Jahre von der Mercedes-Dominanz, wenn ich da nochmal gucke, ja, Lewis Hamilton hat bei seiner ersten Mercedes-AMG-Weltmeisterschaft 70 Punkte Vorsprung vor Rosberg. Klingt jetzt viel, aber es waren 384 zu 317. Da war halt ein Fight. Das nächste Jahr genauso, da war der Abstand ähnlich, war immer noch eng. Ein Jahr später, auf einmal dreht sich das Ding vor Rosberg, gewinnt um 5 Punkte. Die ersten 3 Jahre der Mercedes-Dominanz, die waren halt immer noch geil, weil halt da wenigstens teamintern gefightet wurde.
Genau, aber das hast du jetzt halt gar nicht.
Genau, und wir sehen Sergio Perez, ja, solides Wochenende, aber man hat mittlerweile das Gefühl, der hat aufgegeben, der fährt ja gar nicht mehr um den Sieg.
Nee. Das ist einfach nur noch irgendwie Wasserträger und ja, wie gesagt, also ich hoffe ja immer noch, aber das ist jetzt, ich mache das fast nicht nochmal wieder auf, dass man da irgendwie einen Ersatz findet, der Max so ein bisschen mehr ans Bein pinkeln kann, einfach um genau diese Spannung zu erzeugen, aber ob das passiert, we will see. Ich würde sagen,
komm, wollen wir schnell zu den Awards kommen?
Jo, schnell Awards und dann können wir nochmal über Sprint sprechen, ne? Also ab in die Awards.
Der Fahrer des Rennens.
Ja, Fahrer des Rennens. Ja. Ich nehme Nico Hülkenberg. Ich finde, der hat ein grandioses Wochenende gehabt. Der hat ein unglaublich geiles Quali gehabt und jetzt wieder Platz 10 Punkt geholt. Ich finde, der Junge, der schafft es einfach aus diesem Kackauto, einfach wahnsinnig viel rauszuholen. Und dementsprechend absoluten Respekt. Deswegen ist für mich Fahrer des Rennens Nico Hülkenberg.
Also ich finde, dass der Haas dieses Jahr nicht mehr ganz so kack ist, aber nee, mein nicht, Fahrer des Rennens ist Lando Norris. Ja. Er hätte dem Wochenende noch ein i-Tüpfelchen draufgeben können, wenn er beim Sprint besser ausgesehen hätte. Er hätte wahrscheinlich auch gegen Max Verstappen kein Land gesehen, aber der zweite Platz, glaube ich, hätte ihm da gut getan. Vielleicht hätte er sogar den Sieg geholt, we don't know. Das sah nicht perfekt aus, aber die Bedingungen waren herausfordernd. Trotzdem, dieses Rennen war richtig gut von ihm gefahren. Man hatte nie in irgendeiner Situation dieses Gefühl, oh, Perez kriegt ihn gleich. Das wird jetzt wieder so ein Red Bull-Doppelsieg. Mhm. Nee, gut gemanagt, die Reifen bis zum Ende gut gehaushaltet. Mega stark. Ich hoffe so sehr, dass er irgendwann nochmal seinen ersten Sieg dieses Jahr holt. Der soll nur nicht so lange warten, mein Fahrer des Rennens, Lando Norris.
Der Cockpit Klaus.
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Cockpit Klaus, mein Lieber.
Ja.
Ja, komm, also Lance Stroll, sorry, aber das war so dämlich da. Ja, mir fällt da nichts mehr zu ein.
Das Kapperl des Rennens.
Das Kapperl.
Das Kapperl, mein Lieber.
Und das Kapperl, da muss ich sagen, das ist mir so ein bisschen in die Hand gefallen. Das ist mir so ganz nebenbei aufgefallen. Ich dachte nur so, wow, das war beeindruckend. Und dann machen sie es einfach nochmal. Und ich spreche von den zwei Doppelboxenstopps von Red Bull Racing.
Oh ja.
Der erste Doppelstopp.
Ja.
2,1 Sekunde, 2,0 Sekunden Verstappen, Perez. Der zweite Doppelstopp, 1,9 bei Verstappen. Der war wahrscheinlich sauer, weil Perez beim ersten Mal 0,1 Sekunden schneller war. Nochmal, also nochmal 2-0. Zwei Doppelboxenstopps.
Und dann beide in Perfektion.
Im Durchschnitt 2 Sekunden. Das war einfach,
ja.
Mehr geht nicht. Sie haben das Spiel Boxenstopp einfach durchgespielt. Es ist vorbei. Es geht nicht. Klar, der Rekord ist irgendwie bei 1,89 oder so von McLaren, glaube ich. Aber
ja, das ist Wahnsinn. Das ist in der Perfektion, in der Performance unglaublich, was sie da abgeliefert haben, die Mechaniker. Und ich finde es auch mal gut, dass wir das Kapperl vor den Mechanikern ziehen und wirklich mal die eigentlich im Hintergrund mehr oder weniger arbeiten und sich da aber auch irgendwie zu Tode schuften. Ja, vor allem, wenn die Fahrer mal Murks bauen und dann müssen die da irgendwie Nachtschichten einschieben. Also da muss ich wirklich sagen, das finde ich echt höchsten Respekt, was die da heute geleistet haben. Ich schließe mich dem an. Also ich finde, da gibt's auch, kann man gar kein besseres Kapperl finden als das. Ich finde das echt...
Du cheatest, Alter, du cheatest. Ich hab einen mega Kapperl und du schließt dich einfach an.
Ich finde das genial, ja, weil diese Idee, die ist so perfekt, das ist nicht mehr im Ansatz. Das finde ich super.
Wow, so, und lobt nicht mal mich.
Ganz kurz, Sprint. Ich muss ganz kurz, lass uns, bevor wir im Sprint reden, ja, machen wir gleich kurz. Ich will dich nur kurz demütigen, ja, ist okay? Lass mal kurz in Fantasy blicken. Also, okay, ich habe ein bisschen gecheatet, ja. Ich habe jetzt nämlich mein Limitless-Token genommen. Das heißt, ich habe quasi ohne Cost Cap einfach mir einen Warenkorb zusammengestellt an Fahrern und Teams, so geil es geht. Und es ist genau aufgegangen. Es sind genau die Fahrer gewesen. Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris und als Teams Red Bull und Ferrari. Hab 456 Punkte gemacht und liege jetzt auf Platz 29. So, genug des Eigenlobs, weil Eigenlob stinkt. Haben übrigens auch ein paar andere gemacht, die vor mir sind. Ja, war jetzt natürlich keine Zauberei. Aber Basti, wo liegst du nochmal? Warte mal. Oh, ich kann gar nicht so weit scrollen.
483,
ja, ist okay. Also, ja, Wahnsinn.
Der neue Sprint. So, wir haben seit diesem Jahr jetzt das erste Mal ein neues Sprintformat. Wir erinnern uns nochmal, wie war das letztes Jahr? Da wurde Freitag das Qualifying für den Sonntag gefahren. Der Samstag war komplett für den Sprint.
Ja.
Erst Sprint-Shootout, dann das Sprintrennen. Jetzt hat man sich gedacht, okay, das war alles ein bisschen Kuddelmuddel. Man weiß Sonntag nicht mehr, was Freitag war. Wir machen jetzt die Events nacheinander. Das heißt, erst Quali für den Sprint am Freitag. Am Samstag, vormittags oder gefühlt bei uns nachts, Sprint und dann Qualifying-Rennen für das Hauptevent. So, und wir haben ja eigentlich im Winter in unserer Sprint-Analyse, da haben wir ja verschiedene Gedanken durchgespielt.
Wer es nicht gehört hat,
schaut gerne nochmal rein, was für Ideen wir gut finden, was wir schlecht finden, was wir ändern würden. Und wir waren grundsätzlich optimistisch dem Format gegenüber. Jetzt das Fazit. Fandest du es gut, fandest du es schlecht?
Ja, keine Ahnung. Ich finde, jetzt ist halt irgendwie beides getrennt. Also so fühlt sich's jetzt halt an, ne? So, ich meine, klar, du hast jetzt irgendwie wieder mehr normales Wochenende, weil du eben das Quali am Samstag hast für den Sonntag auch. Aber du hast halt jetzt den Sprint getrennt mit Freitag und Samstagvormittag. Und ich muss dir ehrlich sagen, ja, mich haut das irgendwie auch nicht um. Also ich bin halt auch, muss ich leider sagen, ich bin halt auch einfach kein Sprint-Fan. Also dieses Format bringt mir nichts. Es bringt mir gar nichts. So,
und das, obwohl wir eigentlich sogar einen besseren Sprint gesehen haben. Das war einer der besseren, da war ein bisschen was los.
Ja,
aber bei mir war auch so das Ding, also vielleicht lag es auch an der Uhrzeit, aber die sind irgendwie morgens um 5 gefahren und um 9 Uhr war dann irgendwie das Qualifying. Und für alle, die dann um 5 Uhr nicht aufgestanden sind, für die war der Sprint schon wieder egal, weil es zählte halt das Qualifying. Also obwohl ja eigentlich die Rennen höher, wichtiger sind als die Qualifyings, hat es irgendwie trotzdem eine falsche Hierarchie. Und ich muss zugeben, da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von einem britischen Formel-1-Podcast, den ich gerne höre. Die haben es auch so schön zusammengefasst und da stimme ich komplett zu. Die sagen, nee, irgendwie den Sprint als kleines Rennen auszufahren mit eigenem Qualifying und so, Leute, das macht keinen Sinn. Der Sprint muss sich ändern, der muss anders sein. Und da haben die komplett recht. Und da sind wir beide wieder bei unserem alten, ja, ich weiß, schon tausendmal gesagt, auch schon überall gelesen und jeder hat seine Meinung dazu. Aber Reverse Grid, irgendwas. Das Rennen muss in sich anders sein. Es muss irgendwie einen anderen Kitzel haben, weil im Endeffekt hatten wir jetzt wieder einen Sprint, der das Hauptrennen geteased hat. Natürlich nicht, dass Mercedes aufs Podium fährt, aber wir haben einfach gesehen, Max Verstappen, boom, nach einem halben Sprint war eine Sekunde pro Runde schneller. Da war doch jedem klar, okay, wir müssen jetzt nicht unser komplettes Vermögen auf einen Rennsieg Daniel Ricciardo setzen, ja, sondern es war halt Samstagvormittag schon klar, wie dieses Rennen ausgehen wird. Sie sollen es jetzt einfach mal, damit auch alle Fans wie wir die Klappe halten, sie müssen jetzt einfach den Reverse Grid einmal ausprobieren.
Einfach, um mal zu sehen, wie es ist, ja.
Und da kannst du ja überlegen, machst du es halt Formel 2-mäßig, dass du dann Qualifying fährst und dann die ersten 10 umdrehst oder ob du sagst, okay, Leute, wir lassen das Sprint-Qualifying weg, wir nehmen die WM-Wertung und drehen sie einfach um. Und dann jagen halt alle Logan Sargeant, ist dann halt so. Und damit dann halt ein bisschen zusätzlicher Thrill reinkommt, gibt es dann halt Punkte bis vom ersten bis zum letzten Platz, damit dann halt trotzdem Platz 7 und Platz 80 dann die Racing Bulls dann kloppen. Aber man muss was ändern.
Und das mit der WM-Wertung finde ich gar nicht so schlecht, weil sonst hast du immer das Problem, dass du irgendwie dann im Qualifying extra schlecht sein willst und sowas. Weißt du, das ist ja, also ist ja irgendwie dämlich so. Aber wenn man sagt, man nimmt die WM-Wertung und das umgedreht als Sprint-Reihenfolge, warum nicht? Und das halt dann irgendwie nur mit 3-4 Rennen, so einfach um so ein bisschen so eine Gaudi reinzubringen. So als Action-Shootout-mäßig irgendwie.
Genau, es soll ja eher so Kirmes sein. Es soll jetzt nicht Kirmes sein, was du jedes Wochenende
du wirst fährst. Es nicht, genau, weil es wird, ansonsten ist es halt einfach ein zweites Rennen. Und nur weil das halt kürzer ist und sich Sprint nennt, komm, es ist doch der gleiche Kram. Also wie gesagt, ich bin einfach nach wie vor kein Fan davon. Ich finde, man müsste da irgendwie grundlegend mehr Spannung versuchen reinzubringen. Und warum nicht ausprobieren? Ja, wir haben auch dieses Qualifying-Shootout K.O.-System ausprobiert, was totaler Murks war, aber hey, man hat es ausprobiert, ja.
Die Älteren erinnern sich noch, ja. Und vor allem, es gibt ja jetzt noch eine neue Diskussion, nämlich ein neues Punktesystem ab 2025. Ja. Dann sollen die ersten 12 Plätze ja Punkte bekommen. Da macht man den Cut ab Position 8 und ab Position 8 gibt es dann eben 4, 3, 2, 1 Punkte, bis du dann halt die ersten 12 hast. Das ist vor allem gut für die kleineren Teams. Ja, finde ich eine gute Überlegung. Ich finde sowieso wahrscheinlich, also eigentlich bin ich ja sogar der Meinung, jeder sollte Punkte kriegen bis zum letzten Platz, damit du eine bessere Vergleichbarkeit hast. Jetzt hast du irgendwie 3 Teams, die mit 0 Punkten dastehen. So, welcher ist jetzt von denen der beste oder schlechteste? Und so kannst du es irgendwie fairer ranken. Ja, find ich auch. Aber wenn du das erstmal eingeführt hast, dass die ersten 12 Plätze Punkte kriegen im Hauptrennen, dann reduzierst du ja den Sprint noch mehr, dann wird der ja noch irrelevanter. Ja. Weil dann sagst du dir auch so, als Aston Martin, hey, ich verschwende doch nicht meine Energie jetzt in dem Sprint, wo ich auf Platz 9 keinen Punkt bekomme, wenn ich am Sonntag safe Punkte kriege und eigentlich nur gucken muss, werde ich dann jetzt 8, 9 oder 10. Und also es muss eine neue Idee her.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde auch, so wie es jetzt ist, ist es einfach nicht spannend genug. Und man hätte Möglichkeiten, am Sprint rumzuspielen. Die Hauptrennen, nee, bitte nicht rumfummeln. Aber die Sprints sind einfach ein gutes Testimonial, um zu gucken, was geht nicht. Und warum nicht dann einfach ausprobieren. Und wie gesagt, das mit den Punkten, ich finde das auch eine gute Sache, weil dann auch vielleicht weniger dieses Thema kommt mit, ja, stell's Auto ab, weil ist irgendwie Benzinleitung kaputt oder sowas, was man sich halt alles irgendwie aus der Nase zieht, nur damit man den Motor schont, weil man ja eh keine Punkte hat hinten. Und dann würde man da einfach vielleicht auch ein bisschen mehr noch kämpfen bei Platz eben 13 und 12 und sowas. Weißt du, finde ich eine gute Sache und warum nicht mitnehmen? So, in diesem Sinne, mein Lieber, würde ich sagen, wir freuen uns jetzt auf Miami. Natürlich auch wieder mit Sprint ist mit dabei. Und das Ganze in 2 Wochen. Und ich wünsche euch jetzt, wunderschöne Woche. Wenn es was Spannendes gibt, machen wir zwischendrin was. Schauen wir mal.
Gerne.
Bis dahin. Tschüssi.
Ciao.